Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Vom Flughafen zum Impfzentrum zum Flüchtlingsankunftszentrum. Der Flughafen Berlin-Tegel bekommt nach seiner Abwicklung immer wieder ein neues Leben. Seit gestern ist er der zentrale Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine. Hier bekommen sie die erste Versorgung in Deutschland mit allem Nötigsten, werden registriert und weiterverteilt. Koordinator des Ganzen ist Albrecht Brömme, Koordinator für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Berlin. Herrn Brömme kennen wir als Mann für alle Fälle, Berliner Branddirektor, dann Präsident des THW. Zuletzt hat er den Aufbau der Impfzentren in Berlin koordiniert und das Messekrankenhaus aufgebaut. Und jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Brömme. Dafür haben Sie auch noch Zeit. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Dahl. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie haben sich gestern das Ankunftszentrum Tegel angeguckt. Wie ist Ihr Eindruck?
Ich bin schwer begeistert, was da alles entstanden ist in kurzer Zeit. Sieht sehr ordentlich aus. Je übersichtlicher so eine Einrichtung auch aufgebaut ist, desto besser funktioniert sie. Der äußere Eindruck ist ganz wichtig. Und ich habe es gestern das erste Mal gesehen, weil ich 10 Tage lang mit Corona zu Hause eingesperrt war.
Ja, am Hauptbahnhof waren Sie dann auch noch. Wie läuft es da?
Ich bin sehr angetan. Ich hatte den Hauptbahnhof vor 14 Tagen das erste Mal gesehen, noch in der Chaosphase. Das ist jetzt wunderbar organisiert und sortiert. Es gibt eine Einsatzleitung der Feuerwehr, der Polizei, in der Bahn, im Bahntower. Und es gibt viele Mitarbeitende der Bahn, die sich freiwillig gemeldet haben, um Fahrkarten auszugeben für die Flüchtlinge. Es gibt viele Leute der Bahn, die sich als Übersetzer bereit erklärt haben. Und es gibt einen tollen Typen, der die Bahnansagen auf Ukrainisch und Englisch und Deutsch macht.
Aus Polen und der Slowakei hören wir, es kommen im Moment weniger Flüchtlinge. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das ist so. Also in Berlin kommen zum einen weniger Flüchtlinge an, weil es eine Umverteilung schon über Polen und andere deutsche Städte gibt. Insofern kommt ein Drittel weniger in Berlin an. Aber insgesamt kommt derzeit weniger Flüchtlinge an, weil es eine Verstopfung gibt. Die Flüchtlingswege sind aufgrund des Beschusses schwer passierbar. Es gibt einen Rückstau und wenn dieser Stopfen hoffentlich bald rausgezogen wird, das ist eine Frage der Politik und der Kriegspolitik, dann werden wieder ein ganzer Schwall von Flüchtlingen kommen. Wir müssen also wieder mit erheblich mehr rechnen. Darauf sind wir langsam gut vorbereitet.
Was heißt das? Die Menschen bleiben also in der Ukraine hängen oder wo?
Sie bleiben noch in der Ukraine hängen, weil sie zurzeit über die Fluchtkorridore nicht wegkommen.
Ja, und Sie sagen sozusagen, wenn der Stopfen rausgezogen ist, dann werden wieder mehr kommen. Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie noch?
Das kann man schwer sagen. Wir hatten ja schon bis zu 10.000 Flüchtlinge am Tag. Das ist eine hohe Zahl für Berlin. Damit werden wir fertig werden. Wir müssen aber auch damit rechnen, mit 20.000 Flüchtlingen am Tag fertig zu werden.
Wird das Ankunftszentrum Tegel damit fertig werden?
Das wird die Hauptlast tragen und je eher der Abfluss gut funktioniert und da hakt es noch an einigen Stellen, da müssen wir noch feinjustieren, desto besser funktioniert es. Wenn der Abfluss der Flüchtlinge also in andere deutsche Städte oder ins europäische Ausland von Tegel aus nicht funktioniert, dann ist Tegel innerhalb von 1-2 Tagen voll.
Was funktioniert da noch nicht?
Es gelingt theoretisch sehr einfach, dass man einen Bus hat, der zu einem bestimmten Fahrziel fährt. Nur müssen die Fahrziele erst kurzfristig festgelegt werden können. Das ist das sogenannte Easy-Verfahren über den Bund und die Länder, damit die Flüchtlinge sich auf die Städte gleichmäßig verteilen und nicht dem Zufallsprinzip unterliegen. Und das ist in der Praxis aber erheblich schwieriger. Da brauchen wir noch 1-2 Tage, bis das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Also das heißt, die Flüchtlinge bleiben dann bleiben möglicherweise dann doch mehrere Tage beim Ankunftszentrum Tegel, bis sie dann weiterverteilt werden nach Deutschland.
Bislang war es so. Das gilt übrigens auch für die Messe. Aber inzwischen haben wir schon für Regenabfluss gesorgt. Die Flüchtlinge werden ja nur eingeladen, woanders hinzufahren. Wir können sie ja nicht raustreiben. Und das ist also auch eine menschlich wichtige Angelegenheit. Da brauchen wir viele Übersetzer und Begleiter, die Flüchtlinge organisieren. Was aber noch nicht klappt, ist, dass wenn wir jetzt 10 Flüchtlinge haben, die nach Niedersachsen wollen, dass dann auch 10 Flüchtlinge in einem Bus nach Niedersachsen gefahren werden und nicht etwa, weil es vorgeplant war, nach Bayern.
Ohne die vielen, vielen Freiwilligen, die vor allem die Menschen in Empfang nehmen, Ukrainer bei sich zu Hause aufnehmen und so weiter, wäre es bis jetzt nicht gegangen. In Berlin wird das auch in Tegel so bleiben. Also werden Sie auch hier viele Freiwillige, viele Ehrenamtler brauchen?
Ja, das Land Berlin wurde von der regierenden Bürgermeisterin aufgefordert. Jeder Mitarbeiter, der ein eigenes Postfach hat, hat eine Mail bekommen. Meldet euch, ihr könnt euch da und dort melden für einen dreiwöchigen Einsatz. Der wird auch nicht als Urlaub, sondern als Dienst gewertet. Und da werden wir sehr viele Meldungen bekommen, ähnlich wie bei der Bahn. Natürlich sind die Berlinerinnen und Berliner und auch die Brandenburger, die hier arbeiten, hilfsbereit.
Nee, das meine ich, weil diese Leute, die Sie jetzt schildern, die möglicherweise kommen, das sind ja letztendlich Staatsbedienstete. Im Moment ruht noch viel auf den wirklich Freiwilligen, auf den Ehrenamtlern, richtig?
Ja, auch das ist hervorragend organisiert. Am Hauptbahnhof gibt es einen Reception Point für Freiwillige. Da gibt es dann alle 3 Stunden eine Instruktion, welche Arbeiten anstehen. Das wird inzwischen sehr gut organisiert. Denn die Freiwilligen sagen, hier bin ich, was kann ich heute tun? Die kann man schlecht einplanen. Und solange wie es eher ein Überangebot von Freiwilligen gibt, sind wir damit sehr zufrieden. Es muss nur auch in geordneten Bahnen gelenkt werden, denn sonst wäre es ein Chaos, was es aber nicht mehr ist.
Mensch, Herr Brömme, klappt ja eigentlich alles. Was machen Sie denn dann noch?
Ich gucke, ob es wirklich klappt und ich muss mir noch andere Liegenschaften angucken. Stichwort Tempelhof, Stichwort Schmidt-Nobelsdorf-Kaserne. Um dort Flüchtlingseinrichtungen zu bauen.
Heißt das weitere Ankunftszentren oder Unterkünfte?
Wir wollen ein Ankunftszentrum haben, das wird dann Tegel sein, das andere sind dann Unterkünfte.
Herr Brömme, ich danke Ihnen sehr für Ihre Arbeit. Passen Sie schön auf sich auf.
Danke sehr, versuche ich, bitte sehr.
Albrecht Brömme, jetzt ist er Koordinator für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Berlin. Wir haben gesprochen über das Ankunftszentrum in Tegel. Der Ukraine-Krieg geht unvermindert weiter, die diplomatischen Bemühungen auch. Schon heute gibt es eine Absprache per Videokonferenz zwischen Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien und Italien. Und am kommenden Donnerstag finden gleich 3 Gipfel hintereinander statt, nämlich EU-Gipfel, NATO-Gipfel, G7-Gipfel. Dann kommt auch der US-Präsident nach Europa. Mit Nicola Beer, der stellvertretenden Parteivorsitzenden der FDP und Vizepräsidentin des Europaparlaments, will ich jetzt auf die Woche blicken. Guten Morgen, Frau Beer.
Schönen guten Morgen.
Zunächst zum aktuellen Kriegsverlauf. Russland soll am Wochenende im Ukraine-Krieg Infraschallraketen eingesetzt haben. Extrem schnell, extrem gefährliche Angriffswaffen. Welches Signal sendet Russland damit an die NATO und an die EU?
Na, Russland will damit natürlich seine Entschlossenheit in diesem Kampf unterstreichen. Sie haben ja den Ukrainern auch für Mariupol eine Zeit gesetzt, in der sie jetzt ihre Kapitulation der Stadt erklären sollten. Das ist von der Ukraine zurückgewiesen worden. Also von daher will man sagen, man beherrscht diesen Luftraum, man wird jetzt noch massiver vorgehen. Besonders traurig natürlich, dass sie insbesondere jetzt komplett gegen zivile Infrastruktur und auch Zivilisten vorgehen. Friedliche Menschen, die jetzt noch mehr unter diesen Angriffen leiden.
Also damit rechnen Sie, dass Russland die Angriffe auf vor allen Dingen zivile Ziele jetzt noch verstärken wird?
Ja, das sehen wir ja schon, wenn jetzt auch vorher schon flächendeckend gebombt wurde, immer mehr in Wohngebiete gebombt wurde. Das sind keine Versehen mehr. Das ist ein Muster, das wir auch auf vorangehenden Kriegseinsätzen der Russen kennen, zum Beispiel in Aleppo. Da wird einfach niedergebombt, um die Bevölkerung auch zu demotivieren. Aber die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen ja trotzdem heldenhaft für ihre Freiheit und für ihre staatliche Souveränität.
Was tun wir nun? Deutschland hat weitere Militärhilfe für die Ukraine zugesagt. Was und wann? Darüber schweigt die Verteidigungsministerin. Die USA und einige EU-Länder liefern schon längst. Warum ist Deutschland weiter zögerlich?
Ja, in Deutschland streitet hier im Konzert mit den europäischen Partnern und der NATO voran. Das wird im Hintergrund vorbereitet. Es ist völlig richtig, wenn die Verteidigungsministerin nicht Stück für Stück sagt, wo, wann, welche Waffenlieferungen erfolgen. Damit würde man auch das Leben derjenigen gefährden, die an diesen Waffenlieferungen beteiligt sind.
Warum sagen Sie, dass das Deutschland voranschreitet? Deutschland hat wahnsinnig lange gezögert. Da haben die USA, die Niederlande, Frankreich haben schon längst Lieferungen zugesagt. Da hat Deutschland immer noch gesagt, warten wir mal. Und die Verteidigungsministerin sagt jetzt auch, 500 von diesen Strela-Waffen sind bis jetzt angekommen. 2700 waren versprochen.
Ja, ich sage voranschreiten, weil das jetzt schlicht passiert im Hintergrund, ohne dass man darüber viel redet. Ich glaube, das war auch der Vorteil gerade von Franzosen und Briten schon im Vorfeld der Angriffe, der Russen, da ist einfach gemacht worden, statt groß darüber jedes Detail, jeden einzelnen Helm, jede einzelne Rakete zu feiern. Das ist das, was die Ukrainer jetzt brauchen. Sie brauchen schnell Zugang zu diesem Material. Das betrifft die Waffenlieferungen, das betrifft aber auch die humanitäre Versorgung von Verbandsmaterial bis Lebensmittel.
Wo sind eigentlich die Grenzen dieser Militärhilfe? Also wann ist die EU dann doch in den Krieg eingetreten?
Das wäre der Fall, wenn wir mit Personal, mit NATO-Soldatinnen und Soldaten auf dem Territorium und beim Einsatz dieser Waffen aktiv wären. Die Grenze ist jetzt eben die Lieferung von Waffen, aber natürlich auch, dass wir jetzt weitermachen bei den sehr harten Sanktionen. Die müssen jetzt umgesetzt werden, auch in den Mitgliedstaaten, dass wirklich das System Putin, das seiner Oligarchen, seiner Kastungen herum ausgetrocknet wird. Das ist extrem wichtig, denn wir sehen, dass es wirkt.
Was wird da noch nicht umgesetzt?
Nein, da ist man jetzt da dran, aber das ist wichtig, auch wenn man da nicht jede Yacht, die Kiel geholt wird, nicht jedes Konto, das trockengelegt wird, nicht jede Immobilie, die konfisziert wird, sieht. Aber das ist das, was ja letztendlich das System Putin von dem Geld abschneidet, das sie ansonsten gegen die Ukraine auch entsprechend einsetzen könnten und was auch die Unterstützung Putins in seinem Umfeld natürlich zunehmend schwächt, weil die Herrschaften sich daran gewöhnt haben, in Paris einkaufen zu gehen, die Kinder in der Schweiz im Internat zu haben und in der Londoner City eine entsprechend luxuriöse Immobilie zu besitzen.
Und wird die EU auch noch mal über ein Energieembargo reden?
Das ist weiter auf dem Tisch und man wird sehen müssen, wann das entsprechend dann zu ziehen ist. Das hängt von den weiteren Entwicklungen auf dieses Krieges ab.
Welche bitteren Wahrheiten müssen wir in diesem Zusammenhang dann vielleicht auch dem ukrainischen Präsidenten eröffnen müssen? Also die NATO-Mitgliedschaft scheint er mittlerweile selbst auszuschließen. Wird auch eine Mitgliedschaft in der EU noch sehr, sehr lange dauern? Ist Präsident Zelensky das klar?
Ich persönlich hielt es für das falsche Signal, eine EU-Kandidatenschaft auszuschließen an diesem Punkt. Ich hätte mir schon vom letzten Gipfel dieses Signal gewünscht. Ich glaube, dass das sowohl für die Unterstützung der Ukraine im Kampf für Freiheitsrechte, die wir teilen, als auch als Signal an Wladimir Putin wichtig gewesen wäre. Und ich hoffe, dass wir doch noch mal einen Weg finden, wenigstens diesen Kandidatenstatus beschleunigt einzurichten. Das heißt nicht, dass man beitritt sofort. Das heißt nicht, dass man irgendwelche Kriterien, die alle anderen erfüllen mussten, nicht erfüllen muss. Es geht nicht um ein Sonderrecht, aber es geht darum zu sagen, in diesem Kampf stehen wir bei euch, wir teilen dieselben Werte. Und das bedeutet auch, dass wir euch beschleunigt in diese Kandidatenstellung bringen wollen, weil ihr zur europäischen Familie gehört.
Wird aber jetzt im Krieg auch nichts nützen, oder?
Das ist nicht eine unmittelbare Unterstützung wie eine Waffenlieferung, Verbandsmaterial oder Lebensmittel. Aber für den Durchhaltegeist der Ukrainerinnen und Ukrainer scheint mir das ein wichtiges Signal zu sein. Und gerade gegenüber Herrn Putin auch zu sagen, du erreichst das Gegenteil von dem, was du ursprünglich wolltest. Du erweiterst nicht deine Einflusssphäre, sondern die Menschen, die die westlichen Werte teilen, die rücken immer mehr zusammen. Und darum geht es ja letztendlich. In der Ukraine werden auch unsere Werte, wird auch unsere Freiheit verteidigt.
Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Beer.
Danke, schönen Tag noch.
Ihnen auch. Nicola Beer, Vizepräsidentin des Europaparlaments und sie ist stellvertretende FDP-Parteivorsitzende. Zur Lage in der Ukraine. Heute Nacht ist ein Ultimatum ausgelaufen. Die Ukraine sollte die belagerte Hafenstadt Mariupol bis 4 Uhr heute Morgen den Russen übergeben. Das hat die ukrainische Regierung aber abgelehnt. Und nun spioniert die russische Armee offenbar Odessa aus, die andere wichtige Hafenstadt im Süden. Zumindest meldet von dort der Bürgermeister Drohnen über der Stadt. Außerdem hat es in der Nacht wieder Angriffe auf Kiew gegeben. Es wurden mehrere Explosionen gemeldet. Darüber kann ich jetzt live mit Dimitri Beer in Kiew reden. Er ist Sprachlehrer aus Berlin, aus privaten Gründen in Kiew gestrandet. Regelmäßig ist er Augenzeuge am Telefon bei Radio 1 vom RBB, aber jetzt ist er bei mir. Herr Beer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Es soll im Westen Ihrer Stadt heftige Explosionen gegeben haben. Was wissen Sie darüber?
Ja, ich weiß sehr viel darüber, weil das ist genau die Gegend, wo ich wohne. Das ist hier alles in der Nähe. Es gab ja zwei, also gestern gab es hier die lauteste Explosion, die ich in meinem Leben erlebt habe. Wir waren da auch dann danach hingerannt, um zu gucken, was da passiert ist. Also ja, sehr viel Verwüstung. Und die Nacht wurde Einkaufszentrum eingegriffen, in dem meine ukrainische Freundin arbeitet. Also genau dieses Zentrum. Also ja.
Was können Sie uns über die Schäden und über die Opfer sagen?
Ja, also in gestern die Explosion dort, also es wird natürlich sofort die Polizei und Freiwillige Hilfsarmee, da dürfen die Leute einfach so nicht hin, deswegen habe ich nicht alles gesehen. Das ist auch gut so, weil man will ja keine Leichen sehen, hier gibt es genug Probleme. Ja, der Klitschko sagt, keine gestorben, aber sehr viele Verletzte, aber so wie ich das gesehen habe, 2 Meter links, 2 Meter rechts und es gäbe sehr viele Tote. Da ist direkt Schule, Kindergarten, keine militärischen Ziele, also wer sowas macht, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und in diesem Einkaufszentrum, da sind einige Leute gestorben. Also das Handy von meiner Freundin jetzt klingelt die ganze Zeit. Alle rufen an, fragen, was da los ist.
Fragen nach ihr, ja. Herr Klitschko, meinen Sie den Bürgermeister von Kiew? Sagen Sie, wenn die russische Armee Kiew angreift, erkennen Sie da eine Strategie, welche Ziele denen wichtig sind oder einfach wahllos, so wie Sie jetzt sagen, Einkaufszentrum?
Ja, das weiß der Putin, wenn überhaupt. Aber was ich hier sehe, ist, dass die Stadt bereitet sich vor auf eine Verteidigung. Hier es wird so, also es gibt hier sehr viele Verteidigungsanlagen gebaut worden in der letzten Zeit und sehr viele professionelle Soldaten, sehr viele freiwillige Soldaten. Also ich glaube, das wird nicht klappen. Also es wird sehr viele Tote geben, aber wenn es zu Straßenkämpfen hier kommt, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass es den Putin-Armee was bringt. Also wir sind hier sehr gut vorbereitet darauf. Ich glaube eher, dass sie sich auf Odessa und Mariupol und so konzentrieren.
Sie haben mir schon vor 2 Wochen gesagt, Sie bleiben in Kiew, solange es geht, um zu helfen. Was machen Sie?
Ja, das mache ich jeden Tag. Also jetzt zum Beispiel, direkt danach gehe ich zur Territorialverteidigung oder Freiwillige Hilfsarmee, das ist das Gleiche. Also die stehen da an der Ecke die ganze Nacht, also da ist eine Verteidigungsanlage und ich gucke mal, was sie brauchen, Tee, Kaffee und danach kaufe ich Lebensmittel für alte Leute hier, bringe ich dann nach Hause, also mal gucken, was, also wir haben auch eine Hilfsaktion bei Radio 1 mit Handys. Wir haben Handys gesammelt, die sind auf dem Weg nach Kiew. Das kann man hier sehr gut gebrauchen. Viele Leute brauchen es. Man muss sich um Transport kümmern. Also hier gibt es mehr als genug zu tun.
Und was Sie sagen, heißt das, die Versorgung ist noch gesichert? Also Sie können zum Beispiel noch einkaufen gehen, wenn Sie sagen, Sie bringen älteren Leuten Lebensmittel?
Jein, also es wird jeden Tag schlechter leider, weil Lieferketten wurden natürlich alle unterbrochen. Also was ich hier sehe, dass es jeden Tag teurer wird, weil nicht, dass die Läden die Preise teurer machen, sondern es bleiben nur die teuren Lebensmittel übrig, weil alles Günstige ist schon längst ausverkauft. Und Ukraine ist nicht das reichste Land. Hier gibt es viele arme Leute, besonders die Alten. Und da deswegen, also das ist auch ein Problem. Es gibt was zu kaufen, aber nicht jeder kann sich leisten, weil es gibt irgendwelche Biomilch für 6 Euro die Packung und solche Sachen. Aber zum Glück, meine deutschen Freunde haben was gespendet. Wir haben hier ein bisschen Geld gesammelt und das hilft hier total jetzt.
Ja, und sagen Sie, Herr Bär, in Deutschland gab es am Wochenende wieder Friedensdemonstrationen in Hamburg zum Beispiel. Dann gab es dieses große Friedenskonzert in Berlin. Bekommen Sie in Kiew davon was mit?
Ja, überall im Internet, im Fernsehen und vielen Dank dafür auch, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt, in anderen Ländern auch. Klar, also wenn man merkt, dass man hier Unterstützung hat, dann ist das was ganz anderes, als wenn man das Gefühl hätte, man ist ganz alleine. Deswegen ist das schon sehr wichtig für Leute hier, merke ich.
Und dann stelle ich Ihnen die immer wieder gleiche Frage. Sie bleiben auch weiterhin?
Ja, die Frage stellen wir uns jeden Tag hier. Also ich würde meine Freundin sehr gerne alleine nach Deutschland oder Richtung Polen oder so schicken, aber sie will nicht. Sie sagen, sie wäre zu zweit oder gar nicht. Aber ich werde damit nicht leben können danach. Also ich habe hier viele Freunde. Ich merke hier jeden Tag, wie wichtig das ist, dass jeder macht, was er kann. Also ich werde nicht schlafen können, ich werde damit nicht leben können. Also es hört sich pathetisch an, aber das ist es. Und obwohl das ist natürlich gefährlich, das ist eine Gelegenheit. Aber ich glaube, wir haben unsere Entscheidung getroffen jetzt.
Deswegen bleiben Sie. Ich danke Ihnen sehr. Bitte geben Sie auf sich Acht.
Ja, vielen Dank.
Auch der RBB hilft ganz konkret in der Ukraine und zwar mit Sendetechnik. Es geht in dem Krieg dort ja auch um die Macht der Information, dass russische Raketen Anfang März den Fernsehturm in Kiew zerstört haben. Auch das ist Teil der Taktik. Der ukrainische Rundfunk konnte da eine Zeit lang keine Programme senden. Stattdessen gab es russisches Fernsehen. Es gab dann einen Hilferuf des ukrainischen Rundfunks an die Europäische Rundfunkunion, doch bitte damit Technik zu unterstützen. Und dem ist der RBB gefolgt. Letzte Woche sind hier bei uns auf dem Gelände Gelände in der Masurenallee 3 Lkw mit Sendetechnik, Hilfsgütern und Spenden beladen worden und dann in die Ukraine gefahren. Und zwar mit RBB-Reporterin Helena Dehler, die jetzt wieder zurück ist und davon erzählen kann. Guten Morgen, Helena.
Guten Morgen.
Alles gut angekommen jetzt, oder?
Ja, ist es. Also unsere Übergabe, die war ja im Grenzgebiet und von da aus mussten die ukrainischen Kollegen aus Sicherheitsgründen alleine weiterfahren und Stunden später dann mitten in der Nacht haben wir dann aber eine Nachricht gekriegt, also Daumen hoch, alles am Sende- und Produktionsstandort, wo es gebraucht wird, angekommen. Wo genau, das haben sie uns aber nicht gesagt, das wäre einfach zu gefährlich, diese Informationen so direkt zu teilen.
Und was genau habt ihr den Kollegen und Kolleginnen dort gebracht?
Ja, wir waren ja mit 3 Lkw unterwegs und 2 davon waren so etwas wie fahrende Stromgeneratoren. Und die haben so viel Leistung, damit kann man komplette Sendestudios betreiben, wenn man die anschmeißt. Bei uns beim RBB wurden die benutzt, um zum Beispiel Scheinwerfer für Außenproduktionen mit Strom zu versorgen. Und unser RBB-Kollege Heiko Nese, der hat hier so im RBB den Überblick, was alles so da ist an Technik. Der hat entschieden, dass wir die gut spenden können, diese Generatoren. Und er hat mir in Berlin vor der Abfahrt noch gesagt, die ukrainischen Kollegen, die haben solche Generatoren direkt angefragt über die EBU, über die Europäische Rundfunkunion.
Das wurde dann am Ende von der EBU koordiniert und jede einzelne Rundfunkanstalt liefert nur genau das von der ganz großen Liste, was man dort in der Ukraine gebrauchen kann und damit so Doppel- und Dreifachlieferungen vermieden werden.
Also eine gemeinschaftliche Aktion auch von anderen Landesrundfunkanstalten. Und ich habe dann bei der Übergabe an der Grenze auch gemerkt, die sind super froh, die ukrainischen Kollegen, um alles, was wir da gebracht haben.
Nun hieß es ja schon vorher, das ist gar nicht so ungefährlich, weil die russische Seite ja auch ein Interesse dran haben könnte, dass dieses Material da eben nicht ankommt. Da bist du wahrscheinlich auch so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl im Bauch unterwegs gewesen, oder?
Ja, also für uns war es nicht wirklich gefährlich, weil die Übergabe ja am Grenzübergang direkt stattgefunden hat. Aber wir wurden 8 Stunden von den Zollbeamten geprüft. Also was wir da dabei haben an Technik, das war so ein bisschen der Unterschied zu den anderen Fahrzeugen, die nur Lebensmittel oder medizinische Hilfsgüter gebracht haben. Und bei uns stand halt dann die Frage mal kurz im Raum, ob das auch Kriegsmaterial sein könnte in unseren Lkw. Und als dann an der Grenze die Soldaten aus der Ukraine in ihren Camouflage-Uniformen samt Helm und Maschinengewehr auch nochmal alle Dokumente geprüft haben, da, ich würde sagen, war ich schon sehr aufmerksam mal.
Du hast ja eben schon gesagt, ihr habt die Journalistinnen und Journalisten dort dann ja auch getroffen zur Übergabe. Was haben die erzählt? Wie geht's denen? Wie arbeiten die im Moment?
Ja, ich habe mich lange mit Juri Bojtschuk unterhalten. Er ist der technische Leiter des ukrainischen Rundfunks. Und er hat mir erzählt, dass sie ihr Headquarter, also ihren Hauptstandort, vor 2 Wochen verlegen mussten von Kiew nach Lviv in die Westukraine aus Sicherheitsgründen. Sie haben dort vieles neu gebaut und die RBB-Stromgeneratoren, die wir geliefert haben, die werden wohl auch da zum Einsatz kommen.
Very, very important for us, for our production and for our broadcasting. Now our production works without guaranteed power.
Also mit den Generatoren können sie jetzt unabhängig von Kraftwerken ihre Sendungen produzieren und Menschen mit Informationen versorgen, die in Kriegszeiten einfach überlebenswichtig sind. Ich habe auch mal reingehört in das Programm und habe mir dann übersetzen lassen, dass es da gerade um die humanitären Korridore geht, über die gesprochen wurde. Also wo man sicher über welche Straßen, welche Ortschaften verlassen kann. Also eine lebenswichtige Aufgabe des Rundfunks. Und die, das sagt eben auch Juri Bojtschuk, die kann jetzt auch gemacht werden, dank der Solidarität mit anderen Rundfunkanstalten in Europa.
We call to EBU for support and we are happy to have real friends in EBU and I thank you for all for helping us.
Ja, und eben, sie sind dann alleine weitergefahren, aber wir wissen, es ist alles da angekommen, wo es hin soll.
Helena Dehler war das, RBB-Reporterin, die den RBB-Konvoi begleitet hat, der in den letzten Tagen Sendetechnik und auch Hilfsgüter und Spenden in das Land gefahren hat, beziehungsweise an die Grenze und dort übergeben hat.
Hallo Sabina, jetzt bist du wieder hier und hoffentlich nicht völlig erfroren.
Nein, keineswegs, denn ich war keineswegs bei Cold Response, sondern bei der NATO-Übung Brilliant Jump, die weiter im Süden Norwegens stattgefunden hat, aber dennoch ein wichtiger Bestandteil in der Vorbereitung zu Cold Response war.
Und weniger kalt auch?
Deutlich weniger kalt, obwohl dort auch Schnee lag und Schnee fiel. Und in dieser Umgebung in Südnorwegen hat dann eine ja, eine Gefechtsübung zum Abschluss von Brilliant Jump stattgefunden, in der die Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der NATO ihre Fähigkeiten demonstrierte. Also das war schon recht eindrucksvoll. Auf diesem Truppenübungsplatz sollte diese VJTF, wie die Englisch abgekürzt heißt, den Angriff eines fiktiven Feindes abwehren. Das war also schon eine Simulation. Und da wühlten sich dann Kampfpanzer Leopard 2 und wuchtige Radpanzer durch den Schnee. Scharfschützen und Spezialkräfte kamen zum Einsatz und zum Schluss überflogen sogar norwegische Kampfflieger vom Typ F-35 die Übung. Also genau die Kampfflieger, die Deutschland sich demnächst ja auch zulegen will. Das Ziel war, die Bereitschaft zur Verteidigung und Abschreckung zu demonstrieren. Das ist auch gelungen. Aber es war der Abschluss eines nicht weniger wichtigen Teils, und zwar einer Verlegeübung. Und da ging es um Logistik.
Was heißt denn Verlegung? Und was wird dort wohin verlegt?
Na, von den einzelnen NATO-Mitgliedstaaten eben nach Norwegen. Da ging es auch im Kern um die schnelle Eingreiftruppe der NATO, diese Response Force, NRF. Da wurden rund 3000 Soldaten, Land-, See- und Luftstreitkräfte aus Frankreich, Polen, Spanien und Italien mit allen Waffensystemen und Gefechtsständen nach Norwegen transportiert. Also schweres Gerät wie der schon erwähnte Leopard 2 Kampfpanzer oder die Radpanzer oder auch Mannschaftstransporter.
Wie lange dauert sowas, so eine Verlegung?
Ja, das dauerte in diesem Fall 3 Wochen. Und das war eben auch das Wichtige. Das Ziel dieser Verlegeübung war es, zu zeigen, dass man schnell einsatzbereit ist und dass man mobil ist.
Wie läuft denn die Verständigung bei solchen Übungen? Jetzt würde ich sagen, NATO, ja, das ist sicher englisch dominiert. Können die das alle?
Ja, das können sie alle, denn das ist ja die Arbeitssprache. Und wer es nicht kann, der bekommt eben einen Übersetzer an die Seite. Ich habe allerdings, ich habe mit ganz unterschiedlichen Soldaten aus unterschiedlichen Ländern gesprochen. Und die Verständigung ist dort überhaupt kein Problem.
Nicht alles läuft gut. Da gab es einen Absturz eines Flugzeuges im Zusammenhang mit Cold Response, tatsächlich auch mit Opfern.
Ja, das stimmt. Das ist leider so etwas, was im Rahmen eines solchen Großmanövers immer mal wieder vorkommt. Man kennt allerdings die Ursache noch nicht.
Tatsächlich auch eine Riesenmaschinerie, die dort in Gang ist. Wie sind denn die Deutschen dort eingebunden? Und mich würde auch schon interessieren, die Hörer sicher auch, wie die Deutschen angesehen sind innerhalb der NATO.
Nun, bei Cold Response nimmt ein größeres Kontingent der Deutschen teil, das ich allerdings nicht besuchen konnte. Bei Brilliant Jump sind in diesem Jahr nur 4 Nationen vertreten, weil die NATO Response Force von Frankreich kommandiert wird. Also Franzosen, Polen, Spanier und Italiener waren dabei. Allerdings bei dieser Abschlussgefechtsübung kam dann auch der deutsche General Jörg Vollmer, das ist der Kommandeur im operativen NATO-Hauptquartier in Brunsum, und der ist ja zuständig für die schnelle Eingreiftruppe der NATO, und der gab sich dann ausgesprochen zufrieden über die Leistung der schnellen Eingreiftruppe. Im Gespräch hinterher sagte er mir allerdings dann auch, dass die Leistungsfähigkeit der europäischen NATO-Mitglieder inzwischen an ihre Grenzen stößt und dass aus genau diesem Grunde in der NATO honoriert worden ist die drastische Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben, die ja vor kurzem beschlossen worden ist. Allerdings, also das ist ein Zeichen deutscher Verlässlichkeit, so wird das gewertet, aber es wird auch erwartet, dass in den nächsten Jahren geliefert wird.
Also der Anspruch an die Deutschen, vielleicht nicht der Tadel, der sich im politischen Raum so in den letzten Wochen hier und da ergeben hat, vielleicht nicht von Regierenden, aber von vielen Oppositionsleuten, auch von Stimmen aus den USA, die gesagt haben, es ist zu wenig, was ihr bietet, auch militärisch. Das hat sich alles gedreht jetzt, die Deutschen, wie du sagst, verlässlich. Wie verlässlich ist denn die NATO dann mit ihrer, sagen wir mal, Abschreckung? Man kann schnelle Kräfte einsetzen. Das ist ja jetzt möglicherweise irgendwann nötig, oder zumindest kann man das einsetzen als Abschreckung. Wie schnell geht das?
Genau, bevor ich das erläutere, noch einmal kurz zum Ansehen der Deutschen in der NATO. Was in der Öffentlichkeit immer transportiert wird, die Kritik an Deutschland, das ist innerhalb der NATO, jedenfalls im militärischen Teil, gar nicht so vorhanden. Einfach deswegen, immer dann, wenn Deutschland gefragt gefragt ist, gefordert ist, dann kann es die nötigen Kräfte auch zur Verfügung stellen. Natürlich, wie gesagt, immer auf Kosten der bestehenden Bundeswehr. Also man kann immer alles heranschaffen, was gebraucht wird, aber das heißt dann, dass es in den Teilen zu Hause fehlt. Was nun die Einsatzbereitschaft der NATO angeht, also es geht natürlich weiterhin der NATO darum zu betonen, dass die rote Linie des Bündnisses einzig und allein der Angriff auf das eigene Gebiet ist. Immer wieder ist zu hören, wir sind nicht Kriegspartei. Also es wird keine Entsendung von Land- oder Luftstreitkräften in die Ukraine geben. Es wird auch immer wieder gesagt, wir müssen kühlen Kopf bewahren, um keinen dritten Weltkrieg auszulösen. Und dabei wird dann weniger ein direkter Angriff befürchtet, sondern dass sich aus Missverständnissen eine ungewollte Eskalation dann ergibt.
Aber ist das möglich, Sabine?
Ja, darüber wird zumindest gesprochen. Und wie gesagt, das wird als die größere Bedrohung, als ein direkter Angriff aufgefasst. Denn dazu, auch das, und das hat mich ein bisschen erstaunt, aber NATO-General Jörg Vollmer hat im Gespräch betont, dass Russland im Augenblick so stark in der Ukraine gebunden ist. Auch deswegen, weil man sich ja offensichtlich auch strategisch verkalkuliert hat bei diesem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine, dass man gar nicht in der Lage wäre, jetzt einen NATO-Partner anzugreifen. Auch deswegen, weil man natürlich weiß, dass die NATO dann reagieren würde und dass das etwas anderes ist als ein vergleichsweise kleines und auch vergleichsweise schwaches Land wie die Ukraine anzugreifen.
Nun hat ein ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber, nämlich der Amerikaner Wesley Clark, gesagt, das sei nur die erste Schlacht, die wir jetzt sehen. Und wenn wir zurückweichen, zitiere ich ihn weiter, findet die nächste Krise auf NATO-Gebiet statt. Wie ernst wird das genommen? Ist das eine Einschätzung eines Generals oder wird sowas auch in den Kreisen, in denen du jetzt dort warst, ernst genommen und vorbereitet?
Also ernst genommen wird es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe große Gelassenheit, nicht nur bei Mannschaftsgraden, sondern auch bei Offizieren bis hoch zu den Generälen angetroffen. Man rechnet im Augenblick nicht mit einem Angriff auf die NATO, weil die Russen eben so stark in der Ukraine gebunden sind. Aber natürlich wird mir auch gesagt, dass man über alles spricht. Andererseits sind die Generäle auch der Ansicht, dass man nicht so viel über rote Linien sprechen sollte. Beispielsweise, wie das jetzt gerade der NATO-Generalsekretär ja getan hat, der bei Chemiewaffenangriffen über die Reaktion auf Chemiewaffenangriffe zum Beispiel spekuliert hat. Das heißt nämlich Seiten der Militärs, immer dann, wenn man eine rote Linie zieht, dann muss man, wenn die überschritten wird, auch tatsächlich handeln. Und wenn man es nicht tut, dann schwächt man sich selbst und fordert im Grunde den anderen weiter heraus.
Kann denn die NATO handeln? Können wir, sage ich mal, auch auf als Deutsche uns darauf verlassen, dass die NATO nicht nur willens, sondern auch in der Lage ist, diese roten Linien, denn das ist die NATO-Ostgrenze, nicht die deutsche, sondern die polnisch-ukrainisch, die lettisch-ukrainische Grenze zu verteidigen?
Naja, da müssen die Deutschen sich nicht drauf verlassen, sondern die Deutschen müssen selber dazu beitragen. Aber nach der russischen Invasion hat die NATO ja zum ersten Mal in ihrer Geschichte zum Beispiel die schnelle Eingreiftruppe, diese NRF, aktiviert, die im Manöver Brilliant Jump in Norwegen gerade geprobt hat, damit die Mobilisierungsfrist der Eingreiftruppe auch verkürzt. Die Speerspitze muss jetzt also innerhalb von 5 Tagen komplett ausgerüstet überall im NATO-Gebiet einsatzbereit sein. Und das hat sie mit der Verlegeübung Brilliant Jump auch demonstriert. Und vorher schon wurden Teile dieser Speerspitze bereits im Februar nach Rumänien und in die Slowakei entsandt. Das war das erste Mal, dass Teile der schnellen Eingreiftruppe zur Abschreckung und Verteidigung des Bündnisgebietes verlegt worden sind. Und schauen wir auch in die Slowakei ganz aktuell. Da werden jetzt Patriot-Flugabwehrsysteme stationiert. Die können Flugzeuge und Raketen abschießen. Und das sind Deutschland und die Niederlande, die dafür Soldaten und Waffensysteme bereitstellen. Und damit ist die Liste noch nicht zu Ende. Langfristig sollen auch die Battlegroups im Baltikum und in Polen aufgestockt werden. Und darüber hinaus sollen neue Battlegroups in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei aufgestellt werden. Und die USA verlegen unterdessen weitere Truppen nach Europa. Also das ist schon ziemlich gewaltig, was da passiert.
Du hast von Gelassenheit gesprochen, Sabina, in Kreisen der Verantwortlichen, vielleicht ja auch der Soldaten. Andererseits war die Lage doch so ernst wie viele Jahrzehnte nicht mehr. Du hast schon manches erlebt, nicht nur an Übungen, sondern auch an echten kriegerischen Auseinandersetzungen. Was erwarten die Menschen eigentlich davon? Sind sie wirklich im Zweifel bereit, das umzusetzen und Krieg zu führen?
Ja, das sind sie. Das jedenfalls wird immer wieder beteuert. Sie sind gut vorbereitet, sehen sich auch durch diese Manöver, Brilliant Jump und das jetzt laufende, unter norwegischer Führung veranstaltete Cold Response dadurch bestätigt. Aber sie sind ganz offensichtlich schockiert über die Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Also Russland verstößt ja gegen Kriegsrecht und humanitäres Völkerrecht mit seinen Angriffen auf Zivilisten, Wohngebiete, Schulen, Theater, Krankenhäuser. Und das ohne, dass damit irgendwelche militärischen Ziele umgesetzt werden. Das ist eigentlich das, was ich in der Reaktion, egal ob bei Mannschaftsgraden oder bei Offizieren, mitgenommen habe.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gern geschehen.
Vor einem knappen Monat begann Russland den Krieg gegen die Ukraine. Nach Protesten und nie dagewesenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland schickt der Westen mittlerweile auch Waffen bzw. Geld in die Ukraine, mit dem Militärgüter gekauft werden sollen. Gerade berät die EU über eine weitere Milliarde Euro. Der russische Vormarsch vollzieht sich zwar langsamer als geplant, gestoppt werden konnte er allerdings nicht. Bei mir am Telefon ist Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Otte.
Guten Tag, Herr Ringel.
Setzt der Westen darauf, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt?
Ja, darauf setzen wir. Das Recht darf dem Unrecht nicht weichen. Die ukrainischen Soldaten, aber auch die Zivilisten, sie kämpfen tapfer, sie sind so aufrecht, das ist so beeindruckend und das muss unterstützt werden.
Also Sie gehen davon aus, die Ukraine ist militärisch in der Lage, Russland zu bezwingen?
Es kommt auf die Strategie und die Taktik an. Deutlich wird, dass Präsident Putin, der einen Angriffskrieg gestartet hat, nicht so zum Ziel kommt, wie er sich das wünschte, mit einem Überraschungsangriff. Seine Landstreitkräfte kommen fast zum Erliegen. Darauf hatte sich die Ukraine ausgebildet, nicht in 1-zu-1-Duellen zu gewinnen, sondern mit einer klugen Strategie, und die wird angewendet.
Das heißt, es wird weitere Waffenlieferungen geben, möglicherweise noch deutlich mehr als jetzt, um das zu erreichen, was Sie gerade beschrieben haben?
Es muss weitere Unterstützung geben. Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung und ist angewiesen auf Zulieferungen. Deutschland hat sehr spät durch die neue Bundesregierung aber dennoch entschieden, Waffen zur Verfügung zu stellen. Das ist richtig und das muss auch weitergehen.
Heißt das, diplomatische Möglichkeiten sehen Sie nicht?
Beides muss sein. Es geht darum, schultergestützte Waffen zur Verfügung zu stellen, die sofort angewendet werden können. Und dennoch jede Chance zur Diplomatie zu suchen, zu Gesprächen zu suchen. Aber es wird ja deutlich, Russland verweigert sich konstruktiven Gesprächen. Hier ist Russland mit Putin aufgefordert, endlich jetzt das Gespräch zu suchen.
Man hat den Eindruck, vor allem Polen, aber auch die baltischen Staaten treiben sowohl die restlichen EU-Länder als auch die NATO so ein wenig vor sich her. Stichwort NATO-Friedensmission. Das hat Polen gefordert. Das hieße, mit bewaffneten Leuten reinzugehen in die Ukraine. Und damit wäre die NATO dann doch Teil dieses Krieges. Wie sehen Sie das?
Das wäre nicht gut, das geht nicht und das darf auch nicht passieren. Es darf keine Verzahnung geben des Konfliktes. Putin will provozieren und deswegen ist das Treffen der europäischen Außen- und Verteidigungsminister heute so wichtig, um eine einheitliche Linie zu finden. Stopplinie für Putin muss sein, die NATO-Grenze, und wir in der NATO müssen unser Verteidigungsbündnis stark halten.
Bloß ist das nicht ein Widerspruch, wenn Sie sagen, Waffen gibt es und Geld gibt es, die Ukrainer sollen diesen Krieg führen, der aber auch sehr verlustreich ist für die ukrainische Seite, wie wir sehen. Und dann aber das, die Konsequenz, über die wir gerade gesprochen haben, zu vermeiden. Das kann ja ewig dauern mit entsprechenden Härten für die Menschen in der Ukraine.
Krieg ist schlimm, Krieg ist furchtbar und Putin hat diesen Krieg begonnen und führt ihn durch und er ist aufgefordert, das zu beenden. Und solange müssen sich die Ukrainer erwehren können. Ziel ist, dass wir nicht Konflikt- und Kriegspartei werden können und dürfen. Das würde diesen Konflikt ausbreiten, intensivieren. Das gilt es auf jeden Fall zu verhindern und bei dieser Linie müssen wir bleiben.
Als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland betätigen sich derzeit Israel und die Türkei. Zumindest ist es das, was man in der Öffentlichkeit erfährt. Ist das ausreichend oder sollte auch die Europäische Union hier stärker sich engagieren?
Das ist auf jeden Fall schon ein guter Weg, Israel und Türkei, aber eben auch von der Europäischen Union. Es findet doch ein Krieg zwischen den beiden flächenmäßig größten Ländern in Europa statt und da muss die Europäische Union stärker agieren, Putin stärker in die Pflicht nehmen, auch zu Gesprächen zu bereit zu sein. Russland ist isoliert, ist sanktioniert, Putin ist persönlich geächtet, er läuft geradewegs in einer Sackgasse.
Aber Sie sagen, die Union muss da diplomatisch aktiv sein. Bekommen Sie denn solche Signale? Also das Einzige, was man erfährt, sind Telefonate zwischen dem Kanzler Scholz zum Beispiel und dem russischen Präsidenten. Aber da ist man hinterher so schlau wie vorher. Also gibt es da noch andere Kanäle?
Als Mitglied des Deutschen Bundestages habe ich Bundeskanzler Scholz zum letzten Mal am 27. Februar sprechen hören im Bundestag. Das ist viel zu wenig. Er muss sich äußern. Er muss sich an das deutsche Parlament wenden, er muss sich dadurch auch an die Europäische Union wenden und auch an die Bevölkerung in Deutschland. Stattdessen gibt es offensichtlich Zuständigkeitsprobleme, wer welche Genehmigungen erteilt. Also Scholz ist aufgefordert, hier jetzt klar einmal zu sagen, wofür Deutschland steht.
Das sagt Henning Otte, er ist der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Im Deutschen Bundestag in Brüssel sind heute die Verteidigungs- und Außenminister der Europäischen Union beieinander. Und was offenbar schon beschlossen ist, das sind weitere militärische Hilfen für die Ukraine.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.